Ihr Lieben, ich möchte noch einmal fortsetzen von dieser Thematik, die ich begonnen habe am letzten Sonntag des vergangenen Jahres, wo es um die Kundschafter ging, die Mose ausgesandt hat ins gelobte Land und alles, was daraus gefolgt ist. Und ich möchte heute fortsetzen, nachdem letztes Mal wir gesprochen haben über den Durchzug Israels durch den Jordan, möchte ich heute fortsetzen mit der Geschichte von der Eroberung Jerichos. Ich lese aber zunächst einmal ein paar Verse unmittelbar davor. Und zwar steht das in Josua Kapitel 5 von den Versen 13 an, also 13 bis 15. Josua Kapitel 5, 13 bis 15. Und es geschah, als Josua bei Jericho war, da erhob er seine Augen und sah, und siehe, ein Mann stand ihm gegenüber und sein Schwert war gezückt in seiner Hand. Da ging Josua auf ihn zu und sagte zu ihm, gehörst du zu uns oder zu unseren Feinden? Und er sprach, nein, sondern ich bin der Oberste des Heeres des Herrn. Und gerade jetzt bin ich gekommen. Da fiel Josua auf sein Angesicht zur Erde und huldigte ihm und sagte zu ihm, was redet mein Herr zu seinem Knecht? Da sprach der Oberste des Heeres des Herrn zu Josua, zieh deine Schuhe von deinen Füßen, denn der Ort, auf dem du stehst, ist heilig. Und Josua tat es. Ich möchte mit diesen Versen beginnen und dann auf Kapitel 6 die ersten Verse umlenken. Aber bleiben wir jetzt einmal bei dem, um den Bogen noch einmal zu spannen. Israel ist an die Schwelle des gelobten Landes gekommen und da ist die Geschichte von den 10, 12 Kundschaftern. Ihr wisst, was passiert ist. Die Kundschafter haben den Verheißungen Gottes widersprochen geradezu und gesagt, 10 davon, wir können es nicht schaffen, in das gelobte Land zu kommen. Nur Josua und Kaleb haben eine andere Botschaft gehabt. Die Folge war, dass diese ganze Generation, die gegen Gott gemurrt hat, dass das ganze Volk wieder zurück musste und 40 Jahre durch die Wüste wandern musste, bis diese ganze Generation ausgestorben war. Nur Kaleb und Josua blieben übrig und die Kinder konnten dann in das gelobte Land. Der erste Schritt war dann 40 Jahre später die Überquerung des Jordan. Und wir erinnern uns an diese Geschichte, wo hier bei der Überquerung über den Jordan die Bundeslade von den Priestern vorangetragen wurde und das Volk der Bundeslade gefolgt ist. Die Bundeslade blieb stehen mitten im Wasser und das Wasser hat sich aufgestaut, bis das ganze Volk durchgezogen ist. Die erste große Hürde, der erste große Riese, von dem ja die Kundschafter gesprochen haben, aber hier war es eben zunächst einmal das Wasser, das über die Ufer getreten war und sie durchziehen konnten. Die ganze Konzentration war auf der Bundeslade. Die Bundeslade repräsentiert die Gegenwart Gottes im Volk. Die ganze Konzentration ist immer auf die Bundeslade als Bild für die Gegenwart Gottes. Nun waren sie über den Jordan und vor ihnen, etwa 4 Kilometer entfernt, war nun der erste wirkliche große Riese, dem sie vor Augen standen, das war die Stadt Jericho. Und Jericho war nun wirklich eine fast uneinnehmbare Festung für diese Israeliten. Sie war sicherlich mit technischen Hilfsmitteln nicht zu überwinden, schon gar nicht von einem Volk, das 40 Jahre durch die Wüste gegangen ist. Also es war wirklich ein großer Riese. Und ihr Lieben, das sehen wir jetzt gleich von dem, was die letzten Male auch unser Thema waren, dieser Kontrast, der hier vor Augen steht. Auf der einen Seite diese uneinnahmbare Festung, die entgegensteht, dass das Volk Israel das Verheißene erlangt. Es geht immer um dieses Thema, ins gelobte Land eintreten, die Verheißungen Gottes, die er uns gegeben hat, zu erreichen, zu empfangen, in Besitz zu nehmen. Da gibt es immer wieder Riesen, die dem entgegenstehen. Und so war es auch hier in Jericho. Auf der einen Seite dieser Riese Jericho und auf der anderen Seite die ständige Zusage Gottes. Ich bin mit euch und ich habe schon dieses Land euch zum Besitz gegeben. Und wo immer, auf jeden Ort, wo eure Fußsohlen hintreten werden, das habe ich euch schon gegeben. Das müsst ihr gar nicht erst erobern mit eurer, das habe ich euch schon gegeben. Ihr müsst es nur in Besitz nehmen, empfangen. Also hier die Festung, hier die Verheißung. Das ist ein unglaubliches Bild. Und das, ein Bild, das wir nie vergessen sollen. Ja, weil das so ein Bild ist auch für uns, wie wir hineintreten in den Raum der Verheißungen, die Gott uns gegeben hat, für uns als Einzelne, für uns auch als Gemeinde und das ganz besonders jetzt für dieses Jahr, in das wir eingetreten sind, in diese Verheißungen. Da gibt es wirklich diese Festungen und diese Riesen. Und nun heißt es, da erhob Josua seine Augen. Na, wo wir da hingeschaut haben, natürlich zu Jericho, weil das war jetzt nun das erste Angriffsziel, auf das sie zugekommen sind. Aber was sieht er? Er sieht jetzt nicht Jericho, sondern plötzlich sieht er vor sich einen Mann stehen, der mit einem gezückten Schwert vor ihm steht und er blickt ihn an und geht auf ihn zu. Und er sieht natürlich, das ist ein Kriegsherr, sagen wir mal so. Und er fragt ihn das Erste, auf welcher Seite stehst du? Stehst du auf unserer Seite oder stehst du auf der Seite der Feinde? Nun, dieser Mann, dieser Heerführer, wenn man so sagen will, der gibt eine eigenartige Antwort. Die Frage war ja sehr klar, aber die Antwort heißt nein. Das ist eine komische Antwort, weil das war ja nicht gefragt. Er sollte sagen, stehst du da oder da? Er sagt nein. Und dann klärt er das aber sofort auf. Warum sagt er nein? Weil er sagt, ich bin der Heerführer, der Oberste des Heeres des Herrn. Das heißt, ihr Lieben, plötzlich stand vor dem Josua ein Engelfürst. Das ist ein Riesengeschenk, das Gott dem Josua gegeben hat bei dieser so enorm wichtigen ersten Schritten hinein in die Verheißungen, nämlich dieses Land nun noch wirklich einzunehmen, dass sie schon eingetreten sind, sie waren schon drinnen. Und jetzt wird ihnen Gott zeigen, dass sie Schritt für Schritt, wo ihre Füße hingehen, sie das Land einnehmen, das Gott ihnen schon gegeben hat. Sie müssen es nicht durch ihre Heereskraft einnehmen. Obwohl die Krieger notwendig waren, aber sie haben den Krieg nicht gewonnen. Und nun wird deutlich in diesem, was hier steht, dieser Heerführer ist ein Engelfürst. Und der Engelfürst, der hat eine Schar von Engelskriegern mit sich. Also es gibt auch Engelsoldaten sozusagen, ja. Er führt eine himmlische Armee an. Und deswegen ist er nicht ein menschlicher Heerführer, der sich nun zu den Israeliten gesellt oder zu den Feinden gesellt. Er hat eine völlig andere Armee. Das ist eine Armee des Himmels. Und damit macht dieser Engelfürst deutlich, dass die Schlacht wird von den Engelfürsten geführt und übernommen und nicht von den Israeliten. Ihr Lieben, das ist das, was sofort hier aufscheint. Das Entscheidende, um was es jetzt geht, dass dieser Sieg, den Gott schon versprochen hat, dass der durchbricht in die Wirklichkeit, wird nicht geschehen durch die Heeresmacht, durch die Heerestaktik, durch die Heereskraft des israelischen Heeres, sondern wird allein von dem Engelfürsten mit seiner Armee errungen. Die Krieger Israels sind Zuschauer. Sie haben noch ihre Aufgabe, aber den Sieg erringt die Engelsarmee. Das ist am Anfang dieser Einnahme des Landes von größter Bedeutung für Israel als Beispiel, dass jetzt, wo es dieses große Land einzunehmen gilt, dass da eine Armee von Engeln ist, die den Weg bereitet und sie praktisch nur diesem, was diese Engel, das Engelsheer vorbereitet und tut, sie müssen hineintreten, es einnehmen, in Besitz nehmen. Aber sie müssten sozusagen nicht mit ihrer eigenen Kraft und Stärke dieses Land sozusagen erobern. Was die ganze Zeit vorher schon immer wieder angedeutet wurde, wird hier noch einmal in großer Deutlichkeit ausgesprochen. Es ist so ähnlich wie bei Mose, schon beim Auszug. Wenn ihr erinnert, wie Mose mit dem Volk Israel aus Ägypten heraus und dann zum Meer kam, vorne auf dieser Seite war das Meer, hinten waren die nachstürmenden Ägypter. Es war kein Entkommen. Und dann sagt Mose im Auftrag Gottes, der Herr wird für euch kämpfen und ihr werdet stille sein. Es ist dieselbe Botschaft, wie sie hier sozusagen in einer anderen Situation und Josua bekommt. Der Herr kämpft. Ihr Lieben, wir sind oft in Kämpfe auch verwickelt. Aber das Entscheidende ist nicht, wie wir oder dass wir mit all den Möglichkeiten, die uns zur Verfügung stehen, den Sieg erringen, sondern der Herr erringt den Sieg und wir treten ein in den gewonnenen Kampf. Aber da müssen wir auch eintreten. Und hier dieses Stille sein, das meint ja in erster Linie, Israel soll jetzt dem Herrn nicht dreinpfuschen. Ja, das ist Stille sein. Stille sein ist zu achten und zu erfassen und zu hören, was tut Gott. Stille sein heißt, nicht so viel quatschen, nicht so viel Strategien, sondern hören. Im Stille sein hört man. Hören, was der Herr sagt und hören, was der Herr tut. Also Stille sein heißt, dass sozusagen Gott die Sache in die Hand nimmt. Und dass er nun das Entscheidende tut. Aber das ist eine sehr intensive Zeit. Das ist nicht eine Ruhephase, wo sie dazwischen schlafen legen können, sondern sie sind intensiv da mittendrinnen, aber nicht in dem Sinne, dass sie nun den Kampf gewinnen, sondern dass sie ständig mit ihrem Ohr bei dem Herrn sind. Herr, was ist jetzt dran für uns? Du tust das Eigentliche, aber wie willst du uns gebrauchen? Und deswegen sagt er dann auch der Josua, nachdem er merkt, das ist ein Engelfürst, fällt er auf das Angesicht, weil er merkt, das ist ein Repräsentant Gottes. Und er stellt diese Frage in der Gegenwart Gottes, ja Herr, was willst du uns jetzt sagen? Das ist ein stilles Sein vor Gott. Herr, was willst du jetzt sagen? Wie willst du uns damit hineinnehmen in diese Sache? Wir vertrauen, dass du das Entscheidende tust. Er tut das Entscheidende. Das ist immer das Wichtigste. Und dabei, dass wir ihm nicht in irgendeiner Weise dreinpfuschen mit dem, was wir uns überlegt haben, was das Beste wäre, wie wir diesen Riesen beseitigen können oder überwinden können, welche Strategien wir entwickeln. Es ist viel besser, ruhig zu sein und zu hören. Herr, was willst du uns jetzt sagen? Was sagt denn der Oberste des Heeres als erstes? Zieh deine Schuhe aus. Sicher hat der Josua jetzt erwartet irgendeine Anweisung, wie sie jetzt da sozusagen mit ihrem Volk und mit ihrem Heer da irgendwo mithelfen sollen. Aber es ging gar nicht um Mithilfe. Ihr Lieben, das Engelsheer ist nicht gekommen, um an die Seite Israels zu treten und die Israeliten ein wenig zu unterstützen. Weil sie zu schwach sind, jetzt brauchen sie halt noch Engelshilfe. Nein, das Engelsheer ist gekommen, um zu übernehmen. Und der Part, der den Israeliten übrig bleibt, auf den müssen sie hören. Ihr Lieben, wenn es heißt, zieh deine Schuhe aus, denn der Ort, auf dem du stehst, ist ein heiliger Ort. Das war nicht ein heiliger Ort, weil er schon von vornherein irgendwie eine Heiligkeit in sich hatte. Ein heiliger Ort ist immer ein Ort, in dem sich Gottes Gegenwart manifestiert. Und das war jetzt gerade an dieser Stelle. Das war ein heiliger, so wie der Dornbusch. Der war nicht in sich ein heiliger Ort, wo man dann irgendwo ein Heiligtum hinbaut, weil dort es ein heiliger Ort ist, sondern weil Gott sich dort offenbart, weil die Gegenwart Gottes dort ist. Überall dort, wo Gott sich manifestiert, ist ein heiliger Ort. Und wenn es heißt, zieh die Schuhe aus, ihr Lieben, das ist ein wunderbares Bild. Wofür? Zieh deine Schuhe aus, das heißt, lege alles ab, was du dir zurechtgebaut hast und dir rechtgezimmert hast, wie du jetzt Jericho einnehmen wirst. Zieh deine Schuhe aus und tritt barfuß vor Gott. Das heißt, lass alles los, was du dir selber überlegt hast, was selber in irgendeiner Weise dir in den Sinn gekommen ist, wie du nun diese Situation bewältigen könntest. Und übergib das ganz dem Herrn. Lass es los und diskutiere jetzt nicht mit dem Herrn. Nicht, das ist ablegen, das ist ausziehen, das ist sterben. Das ist sich völlig unterwerfen dem Herrn. Herr, hier bin ich, was soll ich tun? Ich übergebe mich dir und auch den Strategien, die du hast. Ich lege meine Agenda ab. Die Schuhe ausziehen. Schuhen geht man haben zum Gehen, ja? Für das, was jetzt kommen soll. Ich lege meine Agenda ab, ich lege meine Pläne ab und ich übergebe das ganz dir. Völlig dir. Ihr Lieben, das ist der Umgang, das sind alles zugleich geistliche Botschaften, die der Herr uns gibt, wie wir in das verheißene Land eintreten. Wenn wir Riesen gegenüberstehen, wenn wir hören, der Herr hat das Land uns schon gegeben, er hat uns das versprochen, er hat uns das versprochen. Wie kommen wir da hinein? Ihr Lieben, es beginnt immer in der Gegenwart Gottes. Es beginnt immer im Schuhe ausziehen. Es beginnt immer im Ablegen unserer Gedanken und unserer Pläne für das, was Gott verheißen hat, meine ich jetzt, ja? Und im Hören, im Niederwerfen vor ihm, in der Anbetung vor dem Herrn und sagen, Herr, was willst du uns sagen? Und das Entscheidende, was er sagen will, ist, lege deine Agenda auf. Was du dir schon vorgenommen hast oder es mag manches Richtige dabei sein, was du dir vorgenommen hast, aber empfange es von mir, dann kann es eine Bestätigung sein für das, was dir schon auf dem Herzen ist. Aber ihr Lieben, es ist so wichtig, in dieser Barfußhaltung, so völlig nackt und bloß an den Füßen vor dem Herrn zu stehen und sagen, Herr, was willst du mir sagen? Und wie willst du vorangehen? Das ist eine ganz, ganz wunderbare Sache, die hier zum Ausdruck gebracht wird. Es ist dieser Ort der Ergebenheit, des Niederwerfens und des total auf den Herrn ausgerichtet sein. Das hat viel, 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 viel mit Gebet zu tun. Viel, viel, viel mit Gebet, mit Anbetung, mit Lobpreis, mit Fürbitte. Hat etwas zu tun mit Proklamation, wir kommen gleich drauf. Ihr Lieben, das war der Beginn für die Einnahme Jerichos und für die Einnahme des ganzen Landes. Dieser Ort der Begegnung mit dem lebendigen Gott. Den zu suchen, ist immer Nummer eins. Und das ist eine riesige Gefahr, dass wir merken, dass das oft uns gestohlen wird. Wir sind so gefangen genommen von diesem Jericho, von diesem Riesen, dass wir ununterbrochen unsere Gedanken darum kreisen, wie können wir das erringen? Wie kann jemals Gott seine Verheißung erfüllen, wenn das entgegensteht und das entgegensteht und das entgegensteht? Und wir sind immer auf das, was dagegen steht, konzentriert und nicht in dieser Ruhe vor dem Herrn, in dieser totalen Hingegebenheit und in dem Vertrauen. Herr, was sagst du jetzt? Und der Sieg ist schon errungen. Es ist von ihm her geschehen. Und jetzt lesen wir Josua 6, 1 bis 5. Das kommt jetzt unmittelbar danach. Und da heißt es nun, das ist wiederum sehr deutlich formuliert, und Jericho hatte seine Tore geschlossen und blieb verschlossen vor den Söhnen Israel. Niemand ging heraus, niemand ging hinein. Da sprach der Herr zu Josua: Siehe, ich habe Jericho, seinen König und seine tüchtigen Krieger in deine Hand gegeben. So zieht nun um die Stadt alle Kriegsleute einmal rings um die Stadt herum. So sollst du es 6 Tage lang machen. Und 7 Priester sollen 7 Widerhörner vor der Lade hertragen. Aber am 7. Tag sollt ihr 7-mal um die Stadt herumziehen und die Priester sollen dabei in die Hörner stoßen. Und es soll geschehen, wenn man das Widerhorn anhaltend bläst und ihr den Schall des Horns hört, dann soll das ganze Volk ein großes Kriegsgeschrei erheben. Die Mauer der Stadt wird dann in sich zusammenstürzen. Und das Volk soll hinaufsteigen, jeder gerade vor sich hin. Und dann wird das ganze weitere Kapitel erzählt, dann wie das geschieht. Aber da ist schon alles drinnen, worum es gegangen ist. Ihr Lieben, wie beginnt die Einnahme von Jericho? Die Stadt war fest verschlossen vor den Israeliten. So beginnt die Geschichte der Einnahme. Die Stadt war verriegelt, verschlossen. Da waren oben auf der Mauer Soldaten bis an die Zähne bewaffnet. Das war der Blick, den die Israeliten vor sich hatten. Vers 2, da sprach der Herr zu Josua, das ist jetzt die andere Seite, ist immer der Kontrast, wie ich schon vorhin gesagt habe. Siehe, ich habe Jericho, seinen König und seine tüchtigen Krieger in deine Hand gegeben. Es ist alles schon erledigt. Es ist hier nicht in der Zukunftsform geschrieben, sondern ich habe sie in deine Hand gegeben. Den König, die Krieger, alles, die ganze Stadt. Es steht schon fest, der Sieg. Es geht jetzt gar nicht mehr darum, dass ihr mit irgendwelchen Taktiken versucht, diese Stadt zu erobern. Ich habe sie euch schon in die Hand gegeben. Diese Formulierungen sind enorm wichtig, ihr Lieben. Dass wir das verstehen, wenn jetzt Israel diese Stadt einnimmt, dann ist es ein von Gott schon besetztes Land. Er hat es schon besiegt, sodass sie in diese Stadt auch einziehen können. Und was müssen sie jetzt tun, die Israeliten? Das ist das, was Josua nun dem Volke auch deutlich sagt, weil das sozusagen Gott nun dem Volk gegeben hat. Was sollen sie tun? Sie sollen die Stadt umkreisen. Und es wird ganz genau gesagt, wie sie das tun sollen. Das ist ihr Beitrag zu diesem Kampf, ja? Dass sie eben diese Stadt umkreisen sollen, und zwar 6 Tage lang, an jedem Tag einmal um die Stadt. Und am 7. Tag, am Tag der Vollendung, wo der Sieg dann letztlich durchbricht, 7, dann sollen sie 7-mal um diese Stadt herumziehen und beim siebenten Mal wird die Mauer einstürzen. Und dann sollen sie dort, wo sie gerade stehen, schnurstracks geradeaus in die Stadt hinein. Siebenmal, siebenmal, siebenmal. Und wie ist die Ordnung? Die Ordnung ist, an der Spitze stehen die Krieger. Am Anfang steht aber nichts über ihre Waffen und was sie alles tun, sie sind nur am Anfang. Dann kommt sieben Priester mit Widerhörnern. Dann kommt die Bundeslade, die Priester, die Bundeslade tragen. Und dann kommt die Nachhut, also die Nachhut ist das ganze Volk. Ihr Lieben, es ist sehr interessant, am Anfang die Krieger in dieser Formation, ja, nicht die Bundeslade, sondern die Krieger am Anfang. Und das zeigt, ja, jetzt geht es um Eroberung. Die Krieger am Anfang. Aber die Krieger, die da am Anfang sind, die erobern die Stadt nicht, sondern das macht das Himmelsheer. Aber es geht um Krieg. Es geht um etwas, was Gott jetzt tut. Eine Überwindung eines Riesen. Und deswegen, die Krieger haben gar keine Aufgabe. Es wird ja nicht gesagt, macht jetzt diese oder jene Taktik, sondern ihr sollt einfach an der Spitze stehen. Und dann kommen die sieben Priester mit den Hörnern. Und sie sollen ständig ins Horn blasen, während sie da herumgehen, und zwar mit kurzen Tönen. Das waren nicht diese lang anhaltenden Töne, die jede Art von Blasen hatte, das hat seine Bedeutung. Ihr Lieben, das Widerhorn, das war natürlich ein Instrument, das verschiedene Bedeutung hatte, aber vor allem hat es eben eine religiöse Bedeutung. Und das Blasen des Widerhornes war wie die Ankündigung. Und zwar die Ankündigung dessen, was Gott jetzt mit seinen himmlischen Heerscharen tun wird für Israel. Das ist eine Proklamation. Diese Hörner proklamieren jetzt schon, bevor die Mauern einfallen, den Sieg, den sozusagen Gott für das Volk Israel hervorrufen wird. Ihr Lieben, es ist wie schon beim der Durchzug durch den Jordan, aber hier wird es noch deutlicher. Das, was hier vor unseren Augen erscheint, das Bild, das wir sehen, wie sie da umrinden, das ist nicht ein klassischer Feldzug, ein militärischer Feldzug, wo man sozusagen jetzt eine gewisse Taktik hervorschauen kann, ja, wie werden sie jetzt da, mit welchem Hinterlist oder Taktik werden sie jetzt die Stadt einnehmen, sondern es ist wie eine Prozession. Ich sag's noch einmal, wie es bei dem Durchzug durch den Jordan war. Es war eine Glaubensprozession. Nicht ein militärischer Feldzug. Das ist ganz ein Gottesdienst. Sie sind in einer gottesdienstlichen Haltung rund um diese Stadt herumgegangen. Und die Bundeslade war in der Mitte des Volkes. Diesmal nicht am Anfang, sondern in der Mitte. Das ist dasselbe Bild wie natürlich, wie sie durch den Jordan gegangen sind. Nur an einer anderen Stelle platziert, aber deutlich. Es geht um die Gegenwart Gottes. Wo die Gegenwart Gottes ist, dort ist Sieg. Wo die Gegenwart Gottes ist, dort ist Sieg. Wo man sich auf die Gegenwart Gottes konzentriert, da ist Sieg. Deswegen mussten das ganze Volk immer darauf achten, wo die Gegenwart der Bundeslade gegangen ist. Dort, da war die Konzentration, nicht auf Jericho, sondern auf die Bundeslade, auf die Gegenwart des lebendigen Gottes. Und so auf diese Art und Weise sind sie um diese Stadt herumgezogen. Und ihr Lieben, sie mussten der Bundeslade folgen. Und es ist interessant, wenn ich mir das vorstelle, dass ich da jetzt sozusagen mit dabei bin, 6 Tage lang mussten sie sozusagen umkreisen und immer der Bundeslade folgen und hatten ununterbrochen Jericho vor Augen. Und sie sind 6-mal herumgegangen. Und nie was ist geschehen. Es gab nicht ein einziges Anzeichen, auch beim sechsten Mal nicht, dass da irgendetwas da im Busch ist, wo Gott jetzt irgendwas tun würde. Das war eine unglaubliche Glaubensherausforderung für das Volk. Sozusagen geradezu untätig, also im Sinne von kriegerischen Handlungen, da diese Mauer zu umrunden und in der Erwartung wird Gott beim siebenten Mal diese Stadt in irgendeiner Weise für uns öffnen. Sie haben ja nicht gewusst, sozusagen jetzt wie, in welcher Situation genau das geschehen wird, sondern nur, dass am siebenten Tag, beim siebenten Mal, werden die Mauern einstürzen. Das hat Gott gesagt, aber sie mussten vertrauen. Gott hätte sagen können, na, umrundet einfach die Stadt und während es umrundet, wird die Stadt niederfallen. Nein, sie mussten sechsmal um die Stadt herumgehen, erst am siebenten Tag. Der siebente Tag ist die Zeit der Vollendung. Wenn die Zeit erfüllt ist, dann tut Gott es nicht, wann wir es wollen. Das ist auch eine wichtige Lehre. Und in der Zwischenzeit testet Gott unseren Glauben. Jeden Tag, den sie darum gegangen sind, wurden sie getestet. Weil das war schon sehr massiv, diese Mauern mit den Soldaten da oben. Und auf der anderen Seite die Verheißung. Und die ganze Zeit waren sie herausgefordert, glauben wir den Verheißungen oder lassen wir uns von dem Riesen da und auf der Seite sozusagen uns die Furcht einjagen. Das war furchterregend, diese Stadt. Und sie hatten nur die Verheißung und die Gegenwart Gottes. Was heißt nur? Das war das Entscheidende. Aber sie mussten vertrauen. Ihr Lieben, das ist ein so wunderbares Bild. Und so war es dann auch beim siebten Runde, am siebenten Tag, fielen dann die Stadtmauern ein und sie konnten in die Stadt eindringen. Und dort mussten sie dann den Bann vollziehen. Aber ihr Lieben, das, was hier so eine ganz, ganz wichtige Sache ist, ist, dass wir uns davon etwas abschauen, dass wir davon etwas lernen, davon etwas Ermutigendes mitnehmen, dass wir sehen, so auf diese Art und Weise werden auch wir in die Verheißungen, die Gott uns gegeben hat, eintreten, auch wenn riesige Herausforderungen vor uns stehen. Weil wir irgendwo zwar die Verheißung sehen, die so groß ist, aber der Weg dorthin scheint unmöglich zu sein. Wir gehen schon in diese Richtung, aber es tut sich nichts. Es tut sich noch immer nichts. Oh, es tut sich noch immer nichts. Bis die Zeit erfüllt ist. Hier hat es Gott gesagt am siebenten Tag. Ja, aber es meint, bis die Zeit erfüllt ist. Aber das Entscheidende ist, ihr Lieben, dass wir uns eben nicht von den Riesen vereinnahmen lassen in unserem Blickwinkel, sondern von der Gegenwart Gottes. Und ihr Lieben, das ist das eigentliche Entscheidende an dieser Stelle. Es geht einzig und allein um die Gegenwart Gottes. Es geht einzig und allein darum, dass wir uns ausrichten darauf, dass wir in der Gegenwart Gottes unser Leben führen. Dass wir aus der Gegenwart Gottes heraus Schritte setzen, wenn wir etwas gehört haben, was der Herr sagt. Dass wir in dieser Haltung, so wie die Israeliten es mussten, auf die Bundeslade ausgerichtet, dass sie sozusagen hier etwas tun sollten. Und dass sie hören sollten auf den Herrn. Dass sie ihn anbeten sollten. Dass sie sozusagen, was noch dazu kommt, es heißt dann hier, dass wenn sie dann beim siebten Mal Stadt umrundet haben, dann sollen sie auch ein Kriegsgeschrei erheben. Das ist dasselbe wie diese Posaunenblasen. Das Kriegsgeschrei und die Posaunenblasen ist den Sieg Jesu proklamieren. Nicht die eigene Kraft, sich eigenen Mut zu sammeln, also die ganzen Emotionen rauslassen oder was auch immer, sondern es geht um die Proklamation. Herr, Du bist Sieger. Und ihr Lieben, das ist etwas, was in der Gegenwart Gottes geschieht, wo wir im Gebet, als Einzelne, als Gruppen, als Hauskreise, als Gemeinde, wo wir zusammenkommen in der Gegenwart des Herrn. Das ist unser ganzes Leben umfassend, nicht nur Versammlungen, aber eben auch, wo wir vor dem Herrn stehen, wo wir vor dem Herrn die Schuhe ausziehen, uns niederbeugen vor ihm und sagen, Herr, die ganze Agenda, die übergeben wir dir. Wir lassen das los und wir sind bereit zu hören, was du sagst. Und wenn du sagst, mach das, so wie sie hier um die Stadt gehen mussten, was auch immer der Herr sagt, lasst uns gehen, aber nie die Gegenwart Gottes aus dem Augen verlieren. Nie die Gegenwart Gottes. In dem Moment, wo wir heraustreten, wo wir uns ablenken lassen, dann geschieht dasselbe, was dem Petrus passiert ist, wie Gott Jesus gesagt hat, komm auf dem Wasser. Und er konnte gehen, solange seine Konzentration auf ihn gerichtet war. Wenn er den Riesen angeschaut hat, die Wellen, ist er untergegangen. Und genau das ist der Weg, ihr Lieben, den wir nie vergessen sollten. Dieses Bild von Jericho und der Einnahme Jerichos ist eines der schönsten Bilder im ganzen Alten Testament und in der ganzen Bibel, wie wir aus der Gegenwart, in der Gegenwart Gottes, in die Verheißungen, die er uns gegeben hat und die er schon erfüllt hat, bevor wir sie in Erfüllung sehen. Er hat es uns schon in Besitz gegeben. Ihr Lieben, das ist so eine Glaubensherausforderung. Wenn Jesus zu mir sagt, das, was ich dir verheißen habe, was ich der Gemeinde verheißen habe, das ist schon geschehen. Und jeden Ort, auf dem deine Fußsohlen treten werden, ich habe ihn euch schon gegeben. Ihr müsst ihn nicht erobern mit eurer Kraft und Angst haben, schaffen wir es oder schaffen wir es nicht? Sind wir zu schwach oder nicht? Es ist schon. Und darum können wir in der Gegenwart Gottes zu diesem Stillesein kommen. Dieses Stillesein vor dem Herrn hat viel, viel mit Gebet zu tun. Das ist ein aktives Stillesein. Das ist es, Hören auf den Herrn, Ablegen von Dingen, Loslassen von Dingen, Aufgeben von Dingen, die uns hindern, dass das durchbrechen kann, was der Herr möchte. Oder dass wir ihm nicht im Wege stehen. Dass wir nicht ihm etwas aus der Hand nehmen. Dass wir ihm nicht reinpfuschen. Das alles gehört zu diesem Weg in das verheißene Land einzutreten. Und auf diese Art und Weise, glaube ich, ist es wichtig, dass wir das auch in diesem Jahr miteinander auch tun. Jeder Einzelne für sich und jede Gruppe für sich und auch als ganze Gemeinde. Lasst uns eintreten in das verheißene Land auf diesem Weg und auf diese Art, wie es hier geschildert ist. Amen. Ja, Herr Jesus, das ist uns eine so kostbare Botschaft, die du uns da vor Augen führst, wie du das dem Volke Israel gelehrt hast. Herr, und sie waren alle gehorsam. Sie haben alle getan, was du gesagt hast an dieser Stelle. Und ein mächtiger Sieg ist durchgebrochen. Das, was du verheißen hast, wurde zu ihrem Besitz. Sie durften es einnehmen und empfangen, was du gesagt hast. Herr, und so wollen wir auch vor dir stille werden, als Einzelne, auch im Zusammenhang mit unseren Verheißungen. Und wir wollen hören auf dich. Wir wollen so ausgerichtet sein auf dich, dass wir mehr interessiert sind an deiner Gegenwart als an irgendwelchen menschlichen Strategien und Überlegungen. Herr, wo du bist, wo deine Gegenwart ist, dort ist immer Sieg. Amen.